Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista.
Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
Andreas, hast du am Donnerstag auch kurz die Luft angehalten, als das, ja, ich will jetzt nicht sagen Schlachtfest, aber wir haben mit Sicherheit schon Schlimmeres gesehen, aber doch so ein bisschen überraschend eigentlich aus dem Nichts eine Korrektur an der Wall Street, besonders die Technologiewerte hat es erwischt. Im Fußball würde man sagen, Dämpfer zur richtigen Zeit, oder wie siehst du es?
Naja, vor allen Dingen fand ich es interessant, wir hatten ja eigentlich erst eine sehr, sehr schöne Handelseröffnung gesehen, also 13.456 Punkte, also fast 13.460 Punkte, ist der DAX ja doch angestiegen und dann gab es diesen mächtigen Turnaround, also diesen Umkehr sozusagen innerhalb eines Handelstags und das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen. Also ich meine, klar, man kennt mich ja nun sozusagen quasi schon als Perma-Bär in den letzten Wochen, aber gestern sozusagen gab es dann nochmal die Bestätigung dafür, dass doch einiges in Argen liegt und ich glaube, ja, Schlachtfest ist vielleicht ein bisschen zu heftig, obwohl, wenn ich mir so einige Nasdaq-Werte ansehe, da hast du vollkommen recht, da gab es ja welche, die sind ja wirklich förmlich, den haben sie ja nicht nur geschlachtet, da haben sie ja den Kopf abgeschlagen, aber das ist schon, war schon sehr, sehr heftig für viele, die da wahrscheinlich auch jetzt relativ neu an den Börsen aktiv sind, aber es gehört eben doch dazu. Börsen sind keine Einbahnstraße, das muss man ganz klar sagen, was sozusagen hochgeht, kommt auch irgendwann wieder runter, bloß die Hoffnung des Aktionärs ist ja immer, dass dieser Fall dann nicht so stark ist wie vorher die Aufstiegsphase, also von daher würde ich es momentan noch als so ein bisschen, wie soll man sagen, gesunde Korrektur vielleicht oder sowas formulieren wollen. Aber es hat sich abgezeichnet. Wir hatten Einzelhandelsumsätze gesehen, die sind nicht so gut gewesen, wie man erwartet hat. Es könnte also sein, dass man hier schon so ein bisschen so eine Art, wie soll man sagen, auf der Fundamentalseite so ein, schon wieder eher auf dem Rückmarsch ist. Wir haben US-Arbeitsmarktdaten, beziehungsweise die haben wir heute erst reinbekommen, aber wir haben die ADP-Daten gesehen, die auch nicht wirklich so das Gelbe vom Ei waren. Da gab es auch ein bisschen was zu mäkeln und vielleicht war einfach auch nur mal jetzt Zeit, diese ganzen heftigen Kursgewinne zu korrigieren. Eine Tesla, guckt dir eine Apple an. Das ist ja wirklich Wahnsinn, wie diese Aktien alleine durch die Split-Ankündigung gestiegen sind, ohne dass sich da operativ was geändert hat. Von daher denke ich mal, aus meiner Sicht heraus längst überfällig gewesen, längst notwendig gewesen, aber alle die jetzt, ein kleiner Lichtblick, auch mal von mir in meinem Bärenfell, jetzt sind zum Glück keine 30 Grad mehr, ist also nicht mehr so heiß, wenn man langfristig guckt, dann werden wir wahrscheinlich über die Kurse bei Apple und Co. jetzt dann drüber lachen, weil die dann wahrscheinlich gesplittet noch mal wesentlich höher sind. Oder hast du da noch ein paar andere Argumente oder Thesen für?
Nee, es kam alles schon ein bisschen überraschend, ne? Muss man ja sagen, während man sich so freute und überlegte, greift der DAX vielleicht diese Woche sein Allzeithoch dann tatsächlich an? Mit über 13.700 Punkten war auf einmal dann alles ganz schnell vorbei. Aber ja, du hast schon gesagt, Nasdaq, wenn ich mir so eine Zoom-Aktie angucke, die nach den Zahlen 30% nach oben schießt und dann zwei Tage später an so einem Tag, wo dann der Nasdaq landunter ist, dann auch wieder 10% verliert, dann muss man sagen, haben wir eine Übertreibung in beide Richtungen gesehen. Zum einen hätte die Aktie nach den Zahlen nicht 30% ansteigen dürfen. Zum anderen sollte dann also an so einem Tag eine Aktie nicht über 10% fallen. Also relativiert sich das alles irgendwie so ein bisschen. Und man muss vielleicht darüber nachdenken, ob wir in neuen Dimensionen leben. Wir kennen ja dieses, es hat ja eigentlich schon so damals mit dem Handelsstreit und mit dem Brexit angefangen, diese kurzen, abrupten Rücksetzer, wo einem Angst und Bange werden konnte, die aber auch dann wieder relativ schnell ausgebügelt waren. Also von daher, ja, es wird immer heftiger, immer schneller. Ich finde auch zur richtigen Zeit, vielleicht auch mal so ein Dämpfer. Klar, du hast schon gesagt, das erwischen dann meistens immer die Börsenneulinge oder so, die zu spät dann dazukommen und auch auf diese hohen Aktien aufspringen und dann vielleicht aber auch den Fehler machen und nach so einem Rücksetzer die Geduld verlieren und sofort auch wieder rausspringen und dann natürlich mit dem Verlust dastehen. Also ich denke, das Ganze wird sich wieder so ein bisschen relativieren, wird auch wieder alles drehen. Du hast die Arbeitsmarktdaten angesprochen, die sind eben frisch reingekommen. Ich habe drauf geguckt und da gilt es dann auch wieder, das Neue besser als erwartet, ist nicht so schlecht wie erwartet und erwartet war ein Rückgang der Arbeitslosenquote auf 9,8% und sie ist sogar auf 8,4% zurückgegangen, also im Vergleich zum Vormonat. Also auch hier eigentlich wieder gute Nachrichten, die Lage hat sich wieder ein bisschen entspannt, darauf freut man sich ja. Was für mich irgendwie so ein bisschen interessanter ist, ob man ich glaube, man muss nicht mehr darüber diskutieren, so richtig, wie tief kann es jetzt noch nach unten gehen, sondern wann kommt die Rotation vielleicht auch weg? Jetzt sind ja die Technologieaktien gelaufen und gelaufen und gelaufen, dafür haben sie gestern ihre Quittung bekommen, aber man hat auch gesehen, es war ja kein so ein Crash, wo alles nach unten gegangen ist, sondern Fluglinien und die ganzen Aktien, die zuletzt stark gelitten hatten und auch nicht aus dem Quark gekommen sind, die waren auf einmal gefragt. Ist jetzt mit so erholender Konjunktur, kann man dann vielleicht so eine Rotation feststellen? Die hat sich auch schon am DAX angedeutet, auch am Mittwoch schon waren so die einstigen Highflyer wie eine Teamviewer, eine Shop-Apotheke, HelloFresh, Delivery Hero, wie sie alle heißen, die ja gegangen und gegangen und gegangen sind, oder eine Sartorius, die waren ja auch unter Druck, obwohl der DAX nach oben gegangen ist, also obwohl die Stimmung gut war. Und da hast du die Frage, siehst du so eine Rotation, und wenn man die bedenkt und ein bisschen umsetzt, dann müsste man ja ein bisschen im Depot auch auf sowas reagieren.
Ja, das ist eine schöne Thematik. Ich glaube wirklich, dass wir eine Renaissance der Old Economy sehen werden. Ich glaube wirklich, dass die Euphorie bei den New Economy Werten, du hast es angesprochen, die klassischen, ich nenne sie jetzt mal Stay-at-Home-Aktien, also so ist ja auch der Fachbegriff, aber der ein oder andere kann sich da vielleicht nicht so unter vorstellen sein. Also die Aktien, die halt mit Videokonferenzsystemen, Onlinehandel und so weiter zu tun haben, Telekommunikation im weitesten Sinne, die also sozusagen das unterstützen, die konnten natürlich exorbitant davon profitieren. Und dass man jetzt hier dann eben Gewinnmitnahmen sieht, das ist durchaus nachvollziehbar, weil ich habe mich auch gewundert, wenn man zum Beispiel mal sich eine Deutsche Telekom ansieht, die haben ja auch von JP Morgan ganz gutes Rating jetzt bekommen, die sehen da sehr viel Potenzial, oder in Amerika das Pendant dazu, die AT&T, das sind Telekommunikationsunternehmen, die haben eine hohe Dividendenrendite, die haben wirklich ein gutes Geschäft, was soweit weiterhin ertragreich ist, vielleicht nicht mehr mit den Wachstumszahlen wie in den letzten Jahren, aber immerhin eigentlich solide Unternehmen, und ich glaube, dass wirklich der Trend dahin geht, dass halt viele Investoren jetzt aus den doch gut gelaufenen Technologieunternehmen zum einen eher in Richtung dieser zum einen defensiven Werte umschichten, aber was auch interessant ist, es gibt schon die ersten Wetten, die wirklich darauf setzen, auf eine Trendumkehr in der Konjunktur. Das heißt, man sieht ja auch bei Covestro, dass hier schon einige Investoren wieder zugreifen, die eben wirklich darauf setzen, dass in 9 Monaten der Spuk größtenteils vorbei sein könnte und dass dann eben solche Frühzykliker, also wie soll man sagen, Chemieunternehmen, die also Produkte für zum Beispiel den Automotive-Sektor eben zur Verfügung stellen, Füllstoffe und Dämmstoffe und sowas, dass die natürlich dann früher losrennen, also früher Gewinne realisieren werden, als zum Beispiel Automobilsektor insgesamt. Wir reden ja nachher auch nochmal drüber über die Autosektor. Und das ist zum einen, wie gesagt, Renaissance Old Economy, und das könnte der eine Shift sein, den wir sehen. Aber was ich auch glaube und wo ich für zumindest den deutschen oder den europäischen Aktien wirklich einen Vorteil sehe, ist international, global die Asset-Allokation, also die Neubesetzung von anderen Vermögensklassen beziehungsweise anderen Anlageländern könnte wirklich Europa sein. Ich glaube wirklich, dass der ein oder andere US-Investor einfach mal auf den US-Markt geschaut hat und eben sieht, Mensch, wir sind hier relativ hoch bewertet größtenteils oder in vielen Branchen, und dann den Blick in Richtung Deutschland, in Richtung Europa wendet und da eben doch die ein oder andere Chance sieht. Es könnte sogar sein, dass dahingehend der DAX die Chance hat, sich so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf, den er sich auch teilweise befunden hat, dann loszulösen. Aber ich muss hier trotzdem noch mal kurz meine Bullenhörner anspitzen. Es kann ja Oktober und September können noch mal wirklich stürmisch werden. Wir bekommen die Quartalzahlen in Oktober für das abgelaufene dritte Quartal dann. Wir bekommen, in September ist immer so ein klassischer Huch, da war ja was im Monat, wo eben dann noch mal so der ein oder andere schwarze Schwan vorbeiwatscheln kann. Und der dann eben für bei Marktteilnehmern doch vielleicht noch mal die Panik ins Gesicht treibt. Also ganz in Warnung würde ich nicht gehen, aber wir reden ja hier auch ein bisschen für mittel- oder langfristiger. Also das heißt, für Investoren, die jetzt vielleicht gerade ihre Cohiba anzünden, sich genüsslich zurücksetzen, unseren Podcast hören und sich überlegen, wo sie ihr 7-8-stelliges Depot wie ausrichten können. Oder hast du noch eine andere Idee für genau unsere Podcast-Hörer?
Nö, Bankenbranche kann man auch noch anführen. Auch Deutsche Bank und Commerzbank heute ja auch wieder ganz vorne, und man muss halt schauen, also jetzt wird auch so ein bisschen langsam, ist so ein bisschen wird wieder getrennt, die Spreu vom Weizen, ne? Bankenbranche, vielleicht alles jetzt doch gar nicht so schlimm, doch nicht so viele Insolvenzen, angeblich aber jetzt verschoben bis Oktober, dann wird wieder spekuliert, welche Bank hängt tiefer mit drin, welche nicht. Saving hat sich die Woche gemeldet, hat gesagt, wir wollen zumindest Vorsteuern ein schwarzes Ergebnis haben, trauen ihm die wenigsten zu, sollte er es schaffen, ist hier auch nochmal Bewegung drin. Commerzbank sucht einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Auch da könnte viel Schwung noch reinkommen, je nachdem, wer das wird. Also die Bankenbranche ist jetzt zurzeit auch wieder da, auch Seewing hat gesagt, wir sehen keine Finanzkrise, keine Wiederholung der Finanzkrise. Warta läuft wieder, also ja, ich denke, dass wir tatsächlich uns so ein bisschen besinnen und auf die, ich habe auch bei mir Musterdepot von Mahlzeit, habe ich auch, wie du sagst, die Deutsche Telekom reingeholt, weil ich auch denke, dass jetzt dann vielleicht auch die Werte, die Old Economy in dem Anführung, also in dem Sinne, so old ist die Technik, die Telekom ja gar nicht hat, die haben sich ja zuletzt erst beschwert über 5G, dass es so teuer war, aber in dem Sinne denke ich, dass die Banken, Bankaktien und die Aktien, die du auch angesprochen hast, vielleicht auch noch eine Deutsche Post, die ihren Weg weitermachen werden, weil sie eben grundsolide unterwegs sind und das vielleicht dann in dieser Phase honoriert wird. Also ich denke auch, dass hier so ein kleiner Wechsel stattfindet und da muss man so ein bisschen drauf achten. Auch die Wasserstoffwerte sind extrem unter die Räder gekommen. Also da ist schon einiges dabei gewesen. Aber was mich so ein bisschen auch noch positiv stimmt, ist, der DAX hat genau bei ungefähr wieder auch heute bei 13.000 abgebremst. Ne? Der auch war kurz drunter zu Handelsstart und dann haben sofort wieder Käufer eingesetzt und dann war er auch schon blitzschnell wieder drüber. Und das muss ich sagen, ist so eine Sache, da weiß ich nicht genau, wer da kauft, wer sich dagegen stemmt. Aber aktuell muss man sagen, so bei 13.000 ist man ein bisschen abgesichert. Oder siehst du es anders?
Na, es zeigt sich immer wieder, dass der DAX ja so ein Tendenzen zu Trading Range oder Handelsspannen gezeigt hat. Also er hat ja dann zeitweise sich dann lange Zeit zwischen 12.750 und 12.950 aufgehalten. Dann gab es den Sprung über die psychologisch wichtige Marke 13.000 Punkte. Dann hat er sozusagen sich da aufgehalten bis 13.150. Also es scheint immer so ein bisschen wie so eine Art, ja, Krückstock oder sowas oder Leitlinie zu sein, wo sich die Marktteilnehmer so ein bisschen dran langgehangelt haben. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass genau diese Wahrnehmung oder diese Risikoempfindung eben bei vielen so ist, dass man unterhalb von 13.000 Punkten durchaus die ein oder andere Position in deutschen Werten aufnehmen kann. Ich glaube nicht, und das habe ich auch in den letzten Wochen nicht so richtig wahrgenommen, wir sehen hier wirklich nicht in der Marktbreite ein Zugreifen. Wir sehen also nicht viele Investoren, die hier wirklich sagen, egal was, Hauptsache deutsche Aktien, ich kaufe die, sondern es ist sehr selektiv. Es sind immer themenbezogene Käufe, die aber dann, und das ist auch wichtig, das hast du bereits auch schon öfters mal gesagt, in dieser Rotation, in den Branchenrotationen, die dann stattfinden, dass mal Autowerte gekauft werden, dass dann eben auch mal Chemiewerte gekauft werden oder eben heute die Finanzwerte im Blickpunkt stehen, genau dafür sorgen, dass so eine Barriere oder so eine Kursmarke wie 13.000 Punkten wirklich wie eine Art Puffer gelten kann, weil dann eben die ein oder andere Branche wieder interessant wird, Investoren greifen zu, schichten gar nicht mal so viel wirklich innerhalb dieses deutschen Marktes um, sondern kommen eben wirklich mit Netto-Liquidität rein. Wir haben in den USA eher Abflüsse gesehen, im deutschen Markt sieht man momentan doch tendenziell noch zumindest so leichte Zuflüsse und das ist eben ganz interessant und da hast du durchaus recht aus meiner Sicht heraus, dass zumindest in dem Bereich jetzt erstmal gesagt werden kann, dass der DAX dann halt findet, aber es kann sich natürlich auch schnell umkehren oder siehst du es anders?
Nö, ich habe auch nochmal schnell auf die US-Arbeitsmarktdaten geguckt, denn der DAX ist schon wieder auf dem Weg ins Minus, also nur kurzfristiger Grund zum Jubeln. Zwar sind die Arbeitslosenzahlen ein bisschen besser als erwartet ausgefallen, aber ich habe eben noch gesehen, es gibt da natürlich die andere Seite der Medaille, es sind viel weniger Arbeitsplätze geschaffen worden, neue Arbeitsplätze, also es ist immer noch die Arbeitslosenquote sehr hoch, im Vormonat waren es fast 1,8 Millionen neue Stellen, diesmal waren es nur 1,4, also auch so ein kleines Zeichen dafür, dass das Wachstum in den USA nicht ganz so schnell vorangeht, wie bislang erwartet. Und ja, diese Umschichtung denke ich auch, dass die Leute da ein bisschen drauf achten sollten, dass der DAX dann an verschiedenen Stellen abgefangen wird. Wir haben es auch gesehen, zum Beispiel hat ja auch Delivery Hero alles andere als einen guten Start im DAX gefeiert. Und dann war man jetzt wieder auf dem Sprung nach vorne. Also man hat auch schon ein bisschen gemerkt, dass die ganzen Aktien, die jetzt zuletzt den DAX nach vorne getrieben haben, auch wie die ganzen Tech-Werte, natürlich, wenn die in den USA gelaufen sind, dann ist eine SAP oder eine Infineon auch einfach fast ohne Nachricht einfach mal mit nach oben gelaufen, weil man das gedacht hat. Man kennt ja dieses über einen Kamm scheren. Und jetzt sieht man halt eben, dass das weg ist, dass die Bankenbranche wieder ein bisschen vorne ist, dass jetzt auch gerade die Zykliker aus der Pharma, nicht Pharma, sondern jetzt sag's. Chemie, genau.
Pharma. Pharma, Chemie, irgendwas mit
Irgendwas mit Pipette zum Machen. Genau, sieht man einfach, dass der Vorstand von Covestro ja selbst gesagt hat, wir sehen eine Erholung im dritten Quartal. BASF wird dann direkt damit auch mit reingetan. Und deswegen denke ich auch, dass die Aktien jetzt in der nächsten Zeit Bank und Chemie eigentlich ganz weit vorne liegen werden im DAX. Und da kann man, glaube ich, sich ein bisschen so das Depot ein bisschen steuern, dass man nicht immer bei Rückschlägen dann so extrem erwischt wird. Aber natürlich werden auch die Werte nach einer gewissen Zeit auch erstmal wieder korrigieren, was ja auch gesund ist. Das habe ich auch bei Mahlzeit gesagt oder gehabt, weil Tesla nach 60% Anstieg mal 1,2% im Minus, da fragte einer, was ist da los? Was ist mit Tesla los? Ich meine, solche Rücksetzer sind ja eigentlich auch ganz gut. Es kommen neue Leute in die Aktien rein, die da auch die vielleicht ein bisschen länger halten wollen und alles. Und das muss man ja auch sehen. Und deswegen ist es vielleicht ein Fehler, wenn man jetzt auf dem hohen Niveau kauft und den Rücksetzer mitnimmt. Und dann liegt der Fehler eigentlich darin, dass man sich zu schnell das Boxhorn jagen lässt, wenn man halt noch relativ neu an der Branche oder an der Börse ist und dann auch direkt wieder aussteigt und dann eben mit satten Verlust und nicht wartet, ob sich die Aktie nicht wenigstens wieder ein Stück weit erholt. Wir kommen zu den Fragen, die Sie uns geschickt haben. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren. Ihre Fragen, unsere Antworten und erste Frage, haben wir eigentlich schon lange genug jetzt drüber gesprochen, immer wieder als Beispiel aufgeführt. Covestro, Aktie bleibt im DAX. Geht der gute Lauf weiter?
Ja, genau. Du hast ja bereits gerade schon ausgeführt, die Aussichten, dritte Quartal, dann auch schon am Anfang die Aussichten der Investoren, die eben sagen, Mensch, Frühzykliker, könnte eben was werden, wenn man eben auf eine Konjunktur, eine Erholung in Europa, in Deutschland setzt, dann so kann man jetzt auf diese Unternehmen setzen. Und so sehen wir es nicht nur, sondern eben auch viele Analysten, die Aktie ja dann doch eben heraufgestuft haben. Das führte eben dazu, dass allein die Covestro-Aktien in den letzten 4 Wochen 25% Kursplus gemacht haben, was schon ganz ordentlich ist. Und ich denke zumindest, dass nicht in dieser Geschwindigkeit die Aktien weiter steigen werden, aber dass diese Effekte, die wir ja beschrieben haben, durchaus weiterhin wirksam sein werden und die Aktie doch einen guten, erstmal eine gute Basis dafür haben, um in den nächsten Monaten, wir können ja ruhig mal ein bisschen weiter gucken als nur ein paar Wochen oder ein paar Tage, in den nächsten Monaten dann durchaus auch eine gute Performance erzielen können. Eine gute Performance hat ja lange Zeit auch Warren Buffett mit seinem Berkshire Hathaway Unternehmen, Beteiligungsunternehmen gehabt. Dann mal eine Zeit lang wieder nicht. Dotcom-Blase, die ganze Technologiewerte hat er vollends verpasst. Jetzt zuletzt hat er sich bei Apple dann eingekauft, hat auch viele Umschichtungen wieder vorgenommen. Und jetzt hat er ein ganz anderen Markt auserkoren für seine Investition, Japan, und deckt sich da mit japanischen Aktien ein. Markus, wie siehst du denn die Aktion? Sollte man dem folgen?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, der Altmeister hat natürlich ein bisschen Ahnung und wenn man sich das so anguckt, hat er da auch rein charttechnisch so ein paar Werte tatsächlich mit dem Kauf aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen lassen. Ob es richtig ist, ja, man kann es machen, klar. Ich meine, Buffett hat nicht so oft daneben gelegen. Ne? Ich muss aber ehrlich sagen, ich stecke jetzt in den ganzen Unternehmen wie eine Itoshu auch nicht so drin, dass ich jetzt sofort mir alles angeguckt habe und gesagt habe, juhu, da kann man sofort nachspringen. Marubeni, die Hälfte kann ich gar nicht aussprechen. Mitsubishi Corp, okay, wenn man da auf den Chart guckt, ist die schon ganz schön gebeutelt worden. Dann Mitsui und dann die letzte war dann Sumitomo Corporation. Also, das hört sich dann fast für mich schon noch, wie heißt das Ring?
Sumo-Ring
an, aber Spaß beiseite. Man kann es machen, man kann aber auch das ganz große Raster spielen, wenn man sich nicht sicher ist, ob japanische Aktien für einen was sind, dann kauft man sich halt einfach eben das große Ganze und kauft sich die Aktie von Berkshire Hathaway. Ansonsten würde ich hier hinter allen 5 natürlich nicht hinterher springen, sondern würde sagen, das ist natürlich dann für ein Anlegerdepot viel zu viel des Guten, sondern mir die Werte dann nochmal angucken und da dann vielleicht einen draus aussuchen. Aber jetzt dann komplett auf alle 5 zu springen, halte ich dann ein bisschen für übertrieben. Und wenn man sagt, ich stecke da nicht so drin, ist ja vielleicht so ein bisschen dann so ähnlich wie mit BW Biotech, wenn man sich im Biotech-Sektor nicht ganz so gut auskennt, dann kauft man sich halt die Schweizer Beteiligungsgesellschaft und hofft darauf, dass die die richtigen Aktien im Depot hat. Und so könnte man es hier dann auch machen. Anstatt die japanischen Aktien kauft man sich halt das Papier von Berkshire Hathaway. Hat noch kein neues Allzeithoch erreicht. Das ist ja mittlerweile, muss man da ja auch schon drauf gucken, trotz Corona-Pandemie. Also könnte noch einiges an Luft nach oben bieten. Tesla, ja. Kommt jetzt noch größerer Rücksetzer? Ich meine, wir haben schon 17% gesehen. Also sagst du, da kommt noch mehr?
Also ich denke zumindest, dass jetzt hier erstmal die Luft mittelfristig raus ist. Ich glaube auch, dass die dritten, also die Zahlen für das dritte Quartal nicht unbedingt das Gelbe vom Ei sein werden. Hier muss man vorsichtig sein. Tesla hat ja bereits schon auch bei den letzten Quartalzahlen zwar ein Plus hingelegt, aber da auch nur mit ein paar Tricksereien. Man hat CO2-Zertifikate verkauft, sodass man dann nochmal in den schwarzen Bereich sozusagen reingesprungen ist. Also das Unternehmen ist ohne Zweifel sicherlich technologisch sehr, sehr gut positioniert. Es hat einen sehr erfolgreichen CEO und erfolgreiches Management. Ist innovativ, da kann man nichts sagen, aber wie gesagt, man braucht nur mal auf den Chart schauen. Du hast ja auch heute in deiner Mahlzeit-Aussendung oder Sendung auch nochmal besprochen. Ich denke, ein Rücksetzer tut bei so einen Aktien einfach auch mal gut, weil die Börse ist, wie gesagt, keine Einbahnstraße, keine Aktie geht unendlich nach oben, sondern muss eben auch korrigieren. Wir haben hier wirklich exorbitante Kurszuwächse gesehen bei den Aktien von Tesla, die mittlerweile wirklich jeglichen fundamentalen Größen entbehrt. Wir haben auch einige Investoren gesehen, die sich jetzt aus dem Unternehmen verabschiedet haben. Darüber hast du ja auch da bereits schon in deiner Sendung Mahlzeit gesprochen. Also von daher, ich denke, man sollte sie auf jeden Fall auf der Agenda behalten, die Aktien. Aber ich denke, glaube, befürchte schon, dass wir hier nochmal Rücksetzer sehen werden. Nicht jetzt unbedingt in dieser Beschleunigung und auch nicht jetzt in den nächsten Tagen hintereinander weg, sondern eben gemächlich. Vielleicht laufen die Aktien erstmal seitwärts, korrigieren nochmal ein Stück nach unten. Wie gesagt, alles durchaus gesund und auch wünschenswert, damit nämlich in dieser Phase wieder Kraft gesammelt werden kann, um dann eben wieder in Richtung neuer vielleicht sogar Höchstkurse zu steigen. Muss ja nicht in diesem Jahr sein, kann 2021 sein, who knows, aber ich denke, zumindest ist es realistisch. Realistisch war oder ist auch, dass CureVac Besuch eben genau von Elon Musk bekommen hat. Ja, was wurde denn da besprochen, Markus? Warst du dabei?
Ja. Ja, ich habe mich mit einer Maske dazwischen versteckt und habe ein bisschen zugehört und durfte dann auch mit in die heiligen Hallen. Schön wäre es gewesen. Nee, man musste, ist ja im Vorfeld viel spekuliert worden. Was ich auch nicht so richtig wusste, ist, dass halt eben auch Tesla verschiedene Hallen baut auf die CureVac oder für die Forschung von CureVac. Also das ist natürlich auch mal eine Sache gewesen, gut zu wissen. Und jetzt wurde natürlich dann im Vorfeld viel spekuliert, kommt Elon Musk nach Deutschland, um sich an CureVac zu beteiligen oder ob er was genau mochte oder was er genau wollte. Und dann hat ja auch Dietmar Hoppe direkt gesagt, nein, bei uns ist keine Beteiligung von Musk angedacht. Wir können gerne die Zusammenarbeit weiter ausbauen. Das ist schon, worüber gesprochen wurde, aber eben nicht, dass sich irgendwie Tesla jetzt an CureVac beteiligt. Dann gab es noch Neuigkeiten bei CureVac eben zum Impfstoff. Da hat sich Dietmar Hopf auch geäußert und hat gesagt, wahrscheinlich Sommer 21, Frühling 21 für alle und wenn die Behörden mitspielen, es hängt ja immer ein bisschen davon ab, wann die Behörden das genehmigen, dann könnte es für Risikogruppen auch schon früher einen Impfstoff von CureVac geben. Und jetzt gerade kam nochmal rein, dass CureVac 252 Millionen Euro vom Bundesforschungsministerium für den Ausbau der Forschung oder Produktionskapazitäten bekommt. Also man sieht, nicht Musk hat sich beteiligt, sondern das Bundesforschungsministerium hat nochmal Geld reingepumpt. Und ja, aber hat die Aktie trotzdem kurzfristig beflügelt, nachdem dann klare Aussagen kamen, nee, Tesla wird nicht bei uns einsteigen, Musk auch nicht, ist sie wieder ein Stück weit zurückgekommen. Aber jetzt haben wir wieder Impfstofffantasie drin und ja, wer die Aktie hat, kann sie ruhig behalten. Ist eigentlich volatile Sache, die da aber am Ende, glaube ich, echt gut ausgeht. Und dann haben wir, wenn ich der Wasserstofffavorit bin, ne, bist du ja jetzt hier ganz klar zum Autofavorit hochgekommen. Wir gucken Daimler und jetzt auf die neue S-Klasse. Ist die wirklich der Heilsbringer für den Konzern?
Naja, wenn man es genau nimmt, ist die S-Klasse ja schon immer der Heilsbringer von dem Konzern gewesen. Daimler hat hier wirklich ein sehr hochmargiges Produkt oder ein hochmargiges Auto produziert, reißende Absätze, also ist wirklich eigentlich der Kassenschlager. Jetzt wird sogar gesehen, der Panzer auf den, na, nicht nur deutschen Straßen, das hört sich jetzt vielleicht zu verwerflich an, aber international sehr stark nachgefragt. Auch die Chinesen stehen unheimlich doll auf die S-Klasse von Daimler. Und von daher kann man wirklich sagen, sind jetzt hier vielleicht die Lobhymnen von den Analysten gar nicht mal so an der falschen Stelle. Aber ich muss natürlich jetzt wieder so ein bisschen den Partypooper spielen. Es ist natürlich ein Auto, was eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Alles geht eher in Richtung Sharing Economy, kleinere Autos, E-Mobility, H2, also deine Branche sozusagen. Und da ist es natürlich irgendwie nicht mehr so richtig zeitgemäß, dann hier eben wirklich so eine Flaggschiffe auf die Straße zu bringen, die wahrscheinlich mehr CO2 verballern als 10 Smart zusammen. Ich weiß es jetzt nicht genau, ist nur eine Analogie, die ich einfach dahergegriffen habe. Aber es ist natürlich eine Frage, ob so eine Fahrzeuge sich in den kommenden Jahren durchsetzen werden. Aber fürs nächste Jahr, da bleiben wir mal dabei, denke ich schon, dass Daimler damit überzeugen kann und dass man sowieso generell auch davon ausgehen kann, dass die Automobilbranche insgesamt jetzt wirklich die Talsohle durchschritten haben wird. Ich ziehe sozusagen zumindest für die Branche mal mein Bärenkostüm aus, setze mir aber noch keine Bullenhörner auf, sondern bin da erstmal noch weiter vorsichtig und bleibe aber, wie gesagt, denke schon, dass es für den Konzern gut ist und dass die auf jeden Fall hier auch wieder einen ganz klaren Kassenschlager zustande gebracht haben.
Jetzt möchte ich kurz fragen, du ziehst das Bärenfell aus und setzt dich dann nackt in die S-Klasse?
Vielleicht keine Bilder im Kopf.
Ohne Bullenhörner jedenfalls. Okay, wir machen ganz schnell weiter, meine Damen und Herren. Wir kommen zu Teil 3, wo es um die Aktien geht, die bei Onvista und der Comdirect direkt im Fokus stehen. Ich habe das Bild in meinem Kopf schnell weggeduscht und wir machen weiter mit den Werten, die bei der Comdirect und bei Onvista am meisten nachgesucht, nachgeschaut werden. Jetzt habe ich da noch einen Knoten in der Zunge. Wir fangen mal mit Vonovia an, denn die ist heute bei euch im Fokus. Da gab es die Kapitalerhöhung, wird deswegen verkauft.
Ja, also ich denke schon, dass hier der eine oder andere Kunde von uns doch erstmal gedacht hat, Mensch, da nehme ich eher Gewinne mit und wenn die sowieso schon unter Druck stehen, dann werde ich zumindest erstmal die Aktien verkaufen. In den letzten Tagen war so ein bisschen Betongold eigentlich eher nachgefragt gewesen. Gerade so die Unternehmen, die sich mit Wohnimmobilien eben auseinandersetzen und hier auch die großen, also Deutsche Wohnen und Vonovia, waren eben eher tendenziell nachgefragt. Aber heute sieht man ganz klar Tendenzen zu Gewinnmitnahme. Ich glaube, dass man hier auch so ein bisschen, wie soll man sagen, not amused war, dass eben hier eine Kapitalerhöhung einfach so schnell durchgezogen wird. Kann sich auch wieder anders darstellen. Wir gucken mal, wie es in der nächsten Woche aussieht. Auf jeden Fall bei euch heute die Roche-Aktien stärker nachgefragt. Was steckt dahinter?
Ja, die sind ja jetzt schon seit Anfang September, also so ein bisschen bei uns im Fokus, weil ja, die haben ja jetzt einen neuen Schnelltest auf den Markt gebracht und wir haben ja das ja so ähnlich gesehen bei Abbott Laboratories, wie das in den USA gewirkt hat, dass der Test quasi auch vor Ort ohne großartiges Laborequipment, sage ich mal, einfach gemacht wird, einfach ein Abstrich und dann hat man innerhalb von 5 bis 10 Minuten halt auch ein Ergebnis und da hat Roche jetzt quasi sich auch mit dem Test nach vorne gewagt, der ist jetzt auch für die USA zugelassen worden und da haben die Anleger sich halt informiert und dann muss man halt sagen, wenn man halt einen grundsoliden Pharmawert sucht, wo es zwar nicht immer so sprunghaft nach oben geht, ist ja auch nicht jedermanns Geschmackssache, so eine BioNTech oder eben eine CureVac, wo es dann mal 20% nach oben geht und dann wieder in den nächsten 3 Wochen 15% nach unten, da braucht man ja auch immer starke Nerven. Also wer da so eine Abwechslung sucht, der darf gerne mal einen Blick auf Roche werfen, da ist nämlich jetzt auch eine gute Portion Corona-Fantasie mit drin in dem Wert durch die ganzen Tests. Bayer ist ja jetzt quasi mit Glyphosat der Wirecard-Nachfolger.
Harter Vergleich.
Ja, nicht vom, aber nur vom nicht vom Geschäftsmodell oder dass irgendwas im Argen liegt, sondern einfach von einem immer fortgeführten Thema, das bei uns in der Sendung ist. Also es war jetzt nicht negativ gemeint. Gut. Ich muss da ein bisschen zurückrudern. Bayer habe ich immer, ich mag die Aktie. So, und eure Anleger?
Ja, die sind momentan zwiegespalten. Also zum einen natürlich, weil das Hickhack in den USA genau mit den Glyphosat-Fällen ja irgendwie eine Never-Ending-Story wird. Man könnte auch sagen Brexit 2 oder Wirecard 3, wie auch immer. Also ich glaube, dass wir die Bayer hier nächstes Jahr auch noch als Dauergast sehen werden. Von daher natürlich auch ganz klar, gestern eben an den doch sehr schwachen Tag hat natürlich Bayer als Schwergewicht im DAX ja auch nochmal ordentlich gelitten. Demzufolge auch eher Verkaufsdruck gewesen und weniger Käufe eher. Aber in den Vortagen zumindest dann immer auch mal der Liebling von einigen Kunden von uns gewesen, aber jetzt eben eher auf der Verkaufsseite. Bei euch die Siltronic-Aktien gesucht gewesen?
Ja, die waren die Woche ja auch wieder gut unterwegs. Wir haben zwar jetzt auch wieder ein bisschen nachgegeben, aber es gab eine Analystenempfehlung und die beruhte darauf, dass diese DRM-Chips oder DRAM-Chips jetzt weil es die Preise da wieder anziehen sollten und dass die Zulieferer von Wafern, also Siltronic ist ja Zulieferer von Wafer für die Chipindustrie, dass man davon profitieren werde, dass es eine positive Entwicklung ist und deswegen hat Jefferies das Kursziel, glaube ich, auf über 100 Euro festgelegt und deswegen ist die Aktie an dem Tag, wo die Empfehlung kam, auch explodiert. Natürlich hat sich das Ganze wieder, es war Mittwoch, glaube ich, und donnerstags schon wieder ein bisschen relativiert, als alles wieder dann auf dem Fuß sich rumdrehte, aber bei uns immer gerne drauf geguckt und deswegen ist es eigentlich auch eine Aktie, wenn man so ein bisschen mit Covestro, naja gut, eine sehr risikoreiche Variante von Covestro, sage ich mal, wenn man sich das genauer anguckt. Die Banco Bilbao, kurz BBVA, ist aus dem Eurostoxx rausgeflogen. Fliegt sie auch bei euch aus den Depots?
Nee, die war tendenziell eher gesucht gewesen, also bei den ausländischen oder bei den europäischen Werten. War die eben doch sehr stark unter den Top 5 vertreten gewesen. Ich glaube, das hat natürlich ganz klar mit den Nachrichten heute zu tun gehabt. Fusionsfantasien, wieder aufkommende Gerüchte über mögliche Zusammenschlüsse, gerade im spanischen Bereich, hat natürlich dafür gesorgt, dass insgesamt Finanzaktien heute stärker nachgefragt gewesen sind. Und deswegen sind auch die Aktien von Banco Bilbao dabei gewesen. Und ja, ganz klar eben Favoriten bei unseren Kunden. Und bei euch die Hypoport, die hat ja ordentlich eins auf die Mütze bekommen, oder?
Ja, das Bankhaus Metzler hat mal dafür gesorgt, dass der Höhenflug bei Hypoport mal eben gestoppt ist. Und wenn eine Aktie dann so ins Minus dreht, dann ist natürlich auch klar, dann gucken viele Anleger drauf, was ist da passiert. Muss man sagen, Bankhaus Metzler hat das Kursziel angehoben von 400 auf 415 Euro, obwohl wir, gut, man muss ja sagen, wir waren ja zu dem Zeitpunkt schon über 500 Euro und hat die Papiere von Hold auf Sell herabgestuft. Man sagt einfach, die gute Entwicklung und alles, was da rund um das Geschäftsmodell von Hypoport da ist, ist mittlerweile eingepreist und man geht davon aus, dass Hypoport so langsam aber sicher an seine Grenzen stößt. Das deswegen oder deswegen die Abstufung von Hold of Sell und deswegen hat die Aktie auch, ich glaube, die war schon fast 9% im Minus, aber aktuell sind es ein bisschen, sind wir kurz vor der 6, also 5,65%, glaube ich, also in dem Bereich pendelt sich die Aktie gerade ein. Ja, und wir pendeln uns jetzt auch fürs Wochenende ein, oder?
Ja, und wer jetzt am Wochenende noch ein bisschen von dir nicht genug bekommen kann oder für uns, der kann eigentlich auch bei dem Finanzilluminati Mirko Tim vorbeigucken. Da waren wir ja Gast. Wir haben ja dann Podcast aufgenommen, war eigentlich ganz witzig.
Ja, war sehr schön, hat mich auch gefreut über die Einladung. Ja, wenn man uns da nochmal hören möchte, ne, kann man da auch beim Mirko sich das angucken. Aber ist das schon an dem Wochenende? Ich weiß den genau.
Also ich glaube, er hatte gestern geschrieben, dass heute das irgendwie online geht. Aber natürlich, gutes Stichwort, nicht fremdgehen, sondern bei uns bleiben, weil wir geben euch hier die richtigen Infos. Und wenn wir schon bei Fremdgehen oder mögliche potenzielle Fremdgänger sind, du hast ja auch ein schönes neues Format. Kann man das schon ankündigen? Du fängst ja auch an, rum zu tindern. Alle 10 Sekunden verliebt sich ein Onvista-Kunde in eine neue Aktie.
So eine Art, das ist ja, aber das ist, glaube ich, nicht Tinder, ne? Da wird ja gematcht.
Ach so, ja.
Es ist, glaube ich, die Konkurrenz. Keine Ahnung, wie heißen die? Ich weiß es nicht. Müssen wir jetzt alles sagen, ne? Scout und müssen ja der Fairness halber dann alles erwähnen, oder?
Ich weiß nicht.
Jetzt habe ich es. Parship, Lovescout, Tinder, alles schnell mal durchgesagt. Ja, wir haben das Modell ein bisschen adaptiert. Warren Buffett hat ja auch immer gesagt, man soll nur in Aktien investieren, wo man sich mit dem Geschäftsmodell, mit dem Produkt oder so ganz gut auskennt. Und wir haben gedacht, wir drehen das Ganze mal rum. Die Zuschauer können uns ihre Interessen, ihre Hobbys sagen und ich erstelle dazu für die Zuschauer eine Watchlist. Das Ganze heißt Aktienamor. Okay, und da gibt's am Sonntag bei uns auf der Seite oder auf dem YouTube-Kanal, wie man möchte, die erste Ausgabe. Da kann jeder gerne mal reingucken. Dankeschön, dass du es erwähnt hast, Andreas.
Ja, gerne. Vor allen Dingen würde ich mich jetzt gerne mal interessieren, was du mir für Aktien zuweist, wenn ich ohne Bärenkostüm in einer S-Klasse unterwegs bin. Aber na gut. Ne? Also kannst du mir ja mal ein Porträt zusammenstellen. Ich bin gespannt, wir stellen es nächste Woche vor, oder?
Auf jeden Fall. Und du hast schon mal Glück, Beate Use wurde ja von der Börse genommen. Also bis nächste Woche, meine Damen und Herren. Bis dahin. Ciao.